Ich habe heute hier etwas sehr Besonderes für dich vorbereitet. Wir werden uns heute nämlich mal eine Therapiesitzung von Stefanie Stahler anschauen. Und das nicht mit irgendjemandem, sondern mit einem Bindungsängstler. Das heißt, zwei Themen, die extrem spannend sind. Nämlich einmal, wie ist quasi der therapeutische Ansatz von Stefanie Stahl? Was gibt es da für Vorteile? Was gibt es vielleicht auch für Schwierigkeiten, die man hier gut sieht? Und natürlich, wenn wir hier mal einen Bindungsängstler ganz genau unter die Lupe nehmen. Das heißt, dass wir mal aus der fachlichen Perspektive auf das Ganze schauen. Und besonders halt auch, wenn du vielleicht in deinem Leben das kennst, dass du häufig an Bindungsängstler gerätst, an Männer, die vermeidend sind, wirst du hier sehr viel darüber lernen. Und zusätzlich darüber hinaus, wenn wir nun tiefer eintauchen, was wichtig ist in einer Coaching- oder Therapiebegleitung von Menschen, damit Veränderung wirklich möglich ist. Ich will aber vorab zwei Sachen disclaimen. Das ist keine offizielle Therapiesitzung, sondern es ist ein Podcast-Interview, was so ein bisschen halb-halb gestaltet ist. Einerseits ist es eben ein Podcast-Interview, andererseits rutschen die auch immer in so kleine Therapiesequenzen mit rein. Und dennoch haben wir hier sehr viele Möglichkeiten, über Strukturen von Bindungsängstlern viel zu sehen und kennenzulernen. Und andererseits aber auch eben gerade über einen therapeutischen Ansatz von Stefanie Stahl. Und man muss auch hier, wie gesagt, disclaim, ich bin mir sicher, dass sie in ihrer Praxis viele Sachen so nicht machen würde. Ja. Dennoch kann man hier gewisse Dynamiken erkennen, über die ich einfach nur allgemein sprechen möchte. Ja. Und ich einfach auch aus von anderen Therapeuten weiß, dass solche Fehler häufig vorkommen. Und das ist wichtig, darauf mal zu schauen. Und es wird dir auch helfen, weswegen du dich vielleicht auch manchmal in Coaching-Sitzungen nicht verstanden gefühlt hast, vielleicht in anderen Sessions. Und du wirst auch genauer verstehen, was uns gerade im traumasensiblen Beziehungscoaching sehr, sehr wichtig ist, wenn wir mit Klienten arbeiten. Aber lass uns gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt reinschauen. Das hier ist eben ein Podcast-Interview von Misha und Stefanie Stahl. Das heißt, Misha interviewt sie und es geht halt rund um das Thema Bindungsangst. Und er selber wollte halt eben mal eine andere Perspektive ermöglichen. Er selber hat eben so die Idee, vielleicht hat er Bindungsangst, vielleicht auch nicht. Und darüber sprechen sie. Wir werden erstmal, um ein kleines Gefühl zu bekommen, mal jetzt switchen in die Aufnahme und gehen mal direkt in den Anfang. Da kriegen wir nämlich schon mal ein gutes Gefühl, was uns heute hier gemeinsam erwarten wird.
Das ist so genuin bindungsängstlich, was du alles erzählst. Das ist unpackbar.
Welcher Teil?
Alla, du hast eben wirklich erzählt, jetzt bin ich ich. Ja, unter der Bedingung, ich bin allein. Du wärst ein harter Brocken für eine Psychotherapie, das sage ich dir. Ich habe die Vermutung, dass du schon früh beschlossen hast, unbewusst, dass du deine einsame Insel bist, dass du dich im Grunde am besten nur auf dich selbst verlässt, um einfach auch möglichst unverletzbar zu sein. Und da kannst du jetzt mal in dich hineinfühlen. Entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch.
Also bevor wir jetzt hier gleich weitermachen, noch eine Einladung für dich. Wenn du merkst, diese Themen begeistern mich und es macht mich neugierig und ich will noch tiefer eintauchen, habe ich hier eine Einladung für dich. Nämlich zu meinem neuen Online-Seminar vom verletzten Kind zum beziehungsfähigen Erwachsenen. Dort tauchen wir tief ein, wie wir genau diese frühkindlichen Muster aufarbeiten, lösen können. Ich gebe dir praktische Tools und Methoden an die Hand. Ja. Deswegen sei unbedingt dabei und das Beste ist, das Ticket ist für dich vollkommen kostenlos. Also melde dich an und sei kostenlos dabei. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's weiter. Und hier sehen wir schon so einen kleinen Appetizer, ja. Das heißt, auch zwischendrin kippt ein bisschen die Stimmung zwischen den beiden. Und auch sowas kann in Therapiesitzungen passieren, ne? Das heißt, dass ich mich als Gegenüber, als Therapeut oder Coach angetriggert fühle von meinem Klienten. Gerade wenn ein Klient da ist, der irgendwie abblockt, der mich nicht ranlässt an sich, ja. Dass ich als Therapeut mit so einer Hilflosigkeit in Kontakt komme, ja. Was dann häufig auf der anderen Seite dazu führen kann, wenn wir damit nicht bewusst sind, dass wir in einen Angriff oder eine Gegenübertragung gehen. Aber lass uns mal jetzt Stück für Stück reinstarten und wir gucken erstmal gerade hier in den Abschnitt rein, wo wir mal ein bisschen gucken, dass Misha etwas über sich und seine Bindungsangst erzählt.
Also wenn ich jetzt heute nochmal daten würde und jemand würde schon beim ersten Date dreimal formulieren, er braucht persönlichen Freiraum, würde ich sagen.
Aber das macht sie auch so attraktiv. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau diese Autonomie allgemein auch sehr attraktiv ist. Also ich auch eine Frau, die autonom ist, viel attraktiver finde als eine Frau, die sich sehr schnell einfach mal so mir hingibt. Also ich finde, das auch unabhängig davon, ob ich jetzt eine Bindungsangst habe oder nicht, finde ich das viel attraktiver, wenn eine Frau irgendwie sich selbst ist und sich sozusagen nicht in mir verlieren will.
Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Eine Frau, die sich...
Und hier kann man schon ein paar Sachen eben ergänzen. Also das eine ist, es ist schon richtig, dass Menschen quasi, die stärker autonom sind, häufig eine höhere Anziehung auslösen bei anderen. Ne? Das heißt, sie lösen mehr Leidenschaft aus, weil man will unbedingt diese Person haben, man will die Bindung zu dieser Person. Und häufig diese Hinzubewegung zu ich will dich haben, verwechseln viele mit Liebe oder eben mit Verbindung. Ja? Dabei ist das eigentlich meistens eher eine Angst, die darunter steckt und eine Sehnsucht, dass wenn diese Person endlich da ist, diese Angst letztendlich gestillt wird. Und das nehmen dann viele als Aufregung und Spannung wahr. Und gerade wenn ich eine starke Autonomiebewegung habe, das heißt, wenn ich eine bindungsängstliche Bewegung habe, löst das immer in mir hohe Anziehung aus. Und es ist auch schon mal interessant, welche Worte Misha wählt. Ne? Was ihnen nicht gefällt, ist, wenn sich jemand in ihm verliert. Ja? Also das heißt, ist, dieses Verschmolzen ist das, was ihm zu viel wird, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Das heißt, gerade das Wording ist sehr, sehr interessant. Und auch hier ist es das Erste, dass wenn wir mit Klienten arbeiten würden zu diesem Thema, geht es eben darum, möglichst das aufzugreifen, was der Klient sagt und nicht ihm Sachen überzustülpen. Weil Klienten mit einer starken Autonomiestruktur, die hat Misha so oder so, das hat jetzt nicht nur was mit Bindungsangst zu tun, sondern es ist einfach eine Grundüberlebensstrategie. Ne? Also dieses, ich stehe für mich, ich kümmere mich um mich, ich schaffe das alleine und so weiter. Ja? Das heißt, diese Menschen haben eben immer diesen Drang, dass sie sich schnell quasi oder häufig im Leben die Erfahrung gemacht haben, mir wurde irgendwas übergestülpt, was nicht meins ist. Deswegen muss man sehr, sehr sensibel sein, wie man mit diesen Menschen kommuniziert in Sitzung, weil die sonst schnell eigentlich zumachen an der Stelle. Ja? Und deswegen wäre es wichtiger, zum Beispiel Formulierungen aufzugreifen und die zu explorieren mit einem Klienten.
Binden kann, heißt ja nicht, dass sie sich in dir verliert. Aber es ist ja so, du kannst so lange verliebt sein, wie du dich nicht sicher fühlst in der Beziehung. Und eine Frau, die dir früh viel Sicherheit gibt, triggert dein Autonomiebedürfnis halt viel früher als eine Frau, die dich ein bisschen mehr an der langen Leine lässt, beziehungsweise dich ein bisschen im Atem hält. Ja, weil die Sache funktioniert ja so. Wir haben ja alle ein tiefes Bindungsbedürfnis.
Was Stefanie Stahl hier eben bereits beschreibt, ist halt diese Dynamik bei Bindungsängstlern, dass sie immer die Erwartung eines Gegenübers als Einengung empfinden und als ich verliere hier meine Freiheit. Das heißt, sobald eigentlich jemand mit normalen Wünschen und Bedürfnissen in einer Beziehung ankommt, wird es sofort verstoffwechselt, als jetzt werden Erwartungen an mich gelegt, die ich scheinbar erfüllen muss und ich bin dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Ne? Und das ist so das unbewusste Programm, was einfach abläuft, wodurch sie dann einen Abstand wollen zu Menschen.
Ja. Festgestellt. Ich würde fast noch eher sagen, dass es auch ein Abwechslungsbedürfnis ist. Also auch wenn ich jetzt gucke, eben ich möchte nicht nur in Thailand leben. Ich möchte an vielen Orten leben. Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wie ich das Jahr verbringe, dann müsste eine Frau zuerst mal auch sagen, so hey, ich habe Bock mit dir dieses Leben überhaupt so auch zu leben. Und das war auch der Grund, warum meine letzte Beziehung dann nach 6 Jahren gescheitert ist, wenn man so will, weil sie einfach immer mehr gemerkt hat, boah, Misha, ich möchte eigentlich jetzt eher sesshaft werden. Und ich merke halt einfach so, hey, ich habe noch so viele Jahre vor mir, in denen ich das nicht brauche, muss, will. Und deswegen ist so die Frage, ist es nicht vielleicht auch eher so eine Frage, wann lernt man einen Mann kennen? Also zum Beispiel, wenn jetzt ich 35 oder 40 bin, super autonom war die letzten 10 Jahre und jetzt merke so, hey, jetzt ist mein Lebensplan, ruhiger zu werden, dann hat doch eine Frau auch eine viel bessere Chance, mit mir in eine Beziehung zu kommen. Also, weißt du, was ich meine?
Ich glaube es nicht.
Nicht?
Und hier, diese Sequenz ist auch immens spannend, weil das auch eine typische Dynamik bei Menschen sein kann, die eben so eine starke Autonomiebewegung haben. Sie hatte ihm gerade versucht, eben deutlich zu machen, ne, Erwartungen führen zur Einengung. Und er weicht dem aus. Ja, und das macht er unbewusst. Und das ist natürlich gekoppelt. Einerseits ist auch der Podcast-Host im Ganzen, ist jetzt nicht wirklich jeder Klient oder Patient. Ja. Das heißt, das Setting ist auch jetzt hier überhaupt nicht gut gegeben und super schwierig, das ist klar. Aber dennoch ist das eine Ausweichbewegung, wo ich mir vorstellen könnte, dass die auch in einem therapeutischen oder einem Coaching-Setting auftaucht. Das heißt, sie versucht mir etwas deutlich zu machen und er verarbeitet das sofort wieder ins Positive. Ne? Und es ist immer eine Durchmixung, weil auch irgendeine Ebene hat er recht. Ne? Das heißt, er sagt eben, ich habe ein großes Abwechslungsbedürfnis. Ja? Das kann sein, dass das stärker in ausgeprägt ist, nicht nur durch seine Kindheit, sondern auch durch andere Aspekte und einfach auch wirklich charakterliche Grundstrukturen, die genetisch vorgegeben sind. Da sind schon viele Aspekte, die mit reinspielen. Aber was gerade für uns immer das Interessante ist, ist immer den Antrieb zu prüfen. Also womit komme ich quasi in Kontakt, wenn ich nicht diese Abwechslung habe? Ja, also was ist daran das, was für mich quasi vielleicht überfordernd, zu viel ist, ja, was für mich eigentlich irgendwo bedrohlich ist auf einer Ebene. Das heißt, es geht nicht nur darum, einfach den Impulsen zu folgen, sondern auch immer einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, was ist mein Antrieb dahinter? Aber eine Sache, die hier die ganze Sitzung schwierig macht, ist, dass sie eben kein klares Abkommen haben. Das heißt, es muss eigentlich immer, wenn wir in der Ebene mit einem Menschen arbeiten, ein Abkommen da sein. Das heißt, der Klient muss einen Wunsch mitbringen. Das heißt, er müsste zum Beispiel den Wunsch haben, was steht mir im Weg, eine Nähe oder Intimität in einer Beziehung zu leben? Oder was steht mir im Weg, mich zu binden an eine Person? Was steht mir im Weg, eine monogame Beziehung zu führen? Das ist halt auch die Frage, ob das überhaupt ein Wunsch ist, den er hat. Ja? So. Das heißt, das macht es noch schwieriger, dass die halt gar keinen Rahmen abgesprochen haben, sondern dass sich das einfach so im Gesprächsfluss ergibt. Dadurch hast du noch viel stärker diese Ausweichbewegung bei ihm. Ne? Und das ist so, das sieht man öfters bei ihm und sie spricht das auch zwischendrin an, dass sie ihm eigentlich etwas sagt, was berührend ist, was verletzlich ist und dass er das gar nicht wahrnimmt, sondern sofort in die sachliche Ebene wieder geht. Ja? Und natürlich müsste man hier separieren, ob es nur daher stammt, weil er der Podcast-Host auch ist oder ob es da natürlich auch eine Vermeidung mit drin steckt.
Weil ich denke, alles, was du mir so erzählst, ist auch dein Lebensstil eine Folge deiner Autonomie. Weißt du, also dass du eben stark auf der autonomen Seite bist, das ist halt sehr typisch. Und was eben auch typisch ist, Ich sage immer, Bindungsängstliche sind die Alleinherrscher über Nähe und Distanz.
Und auch das muss man wirklich sich klar machen. Es ist nie Zufall, wie du dein Leben gestaltest. Ja, es ist auch zum Beispiel nicht Zufall, dass ich Beziehungscoach geworden bin. Das heißt, ich hatte immer die Tendenz, retten zu wollen, da sein zu wollen, mich kümmern zu wollen. Ja, das war eine Grundbewegung schon in frühester Kindheit, in der Beziehung zu meiner Mutter und so. Deswegen ist kein Zufall, dass ich diesen Berufszweig irgendwann ausgewählt habe. Ja? Und es ist auch nicht schlimm, dass auch Teil unserer Überlebensstrukturen damit reinspielen. Es ist nur wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und genauso bei Misha, ne, der, weil ich auch ein bisschen seine Arbeit kenne, es ist ein großes Bedürfnis nach Freiheit, ne, nach keine Ketten haben, ne. Also das ganze, sein ganzes Lebensmodell ist eigentlich pure, ich muss so autonom sein, wie es mir nur letztendlich möglich ist, ja. Und natürlich gibt es da auch zusätzliche Zusammenhänge in der Kindheit, wenn das so eine immense starke Einfärbung ist von meinem ganzen Lebensweg, von meiner Lebensplanung. Das ist nicht einfach nur Zufall, weil mir gefällt das und fertig, ja, sondern da gibt es immer tiefere Strukturen, mit denen das zusammenhängt. Ne? Und das ist auch, was sie hier anspricht. Ja, wir spulen mal noch ein bisschen vor an der Stelle.
Gleichzeitig auch überhaupt keine Angst haben, alleine zu sein, weil das ja dann die Angst der anderen Person mehr ist, die mitmacht, Angst, alleine zu sein. Weil ich habe zum Beispiel auch für mich gemerkt, dass je mehr ich meine eigene Präsenz genieße und alleine sein kann, desto mehr fühle ich eben auch mich empowered, mein eigenes Leben so zu kreieren, wie ich will. Und das kann dann von außen wie egoistisch oder eben sehr autonom gesteuert wahrgenommen werden. Aber ich finde, es ist eher so ein für mich jetzt persönlich aktuell ein gesunder Egoismus, der mir auch ermöglicht, sehr viele Sachen zu tun, die nicht nur mir dienen, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Und eben auch, in meinen Augen wäre ja sozusagen dann das andere so, ich müsste mich verändern. Und das ist ja dann schon wieder so ein Teil, den sich für mich so wie unstimmig anfühlt, so ich muss mich jetzt verändern, damit ich ganz bin, damit ich richtig bin, versus positive Psychologie. Ich weiß, dass es da draußen Frauen gibt, die mich, wie ich jetzt bin, auch nehmen.
Hey. Das ist auch das Interessante, weil darum geht's nicht in der Arbeit. Es geht nicht darum, jemanden zu verändern, sondern ich würde es immer so beschreiben, es ist eine Sehnsucht nach mehr Vollständigkeit, dass ich alle Aspekte des Menschseins leben kann. Und nicht so einen immensen Schwerpunkt auf einer Seite habe. Das ist das, um was es geht. Es geht nicht darum, mich richtig zu machen oder so etwas, ja, sondern mehr ein inneres Gleichgewicht zu haben und mehr die Aspekte zu leben, die sowieso bereits in mir vorhanden sind. Und deswegen ist auch nicht die Idee, Menschen Verhaltensänderung zu geben. Deswegen bin ich auch ein bisschen auf Kriegsfuß oder ein bisschen sehr auf Kriegsfuß mit Verhaltenstherapie, wo es quasi um aktive Verhaltensänderung geht. Sondern es geht vielmehr eben immer darum, was ist der tiefere Antrieb dahinter, dass ich tue, was ich tue, dass ich die Welt sehe, wie ich sehe. Und dadurch ermöglicht mir das einen vollständigen Blickwinkel. Weil was bei Misha das Problem ist, ist es viel vermixt. Weil auf einer Ebene, er hat recht, natürlich ist es gut, alleine sein zu können. Es ist gut, quasi für sich selbst stehen zu können, zu wissen, was ich will in meinem Leben. Aber die Frage ist immer, bin ich hier gerade in einem extremen Spektrum? Ja, das heißt, ist für mich das Alleinesein tendenziell immer der sicherere Rahmen, als wirklich ein Commitment mit jemandem zu haben. Und das ist auch etwas, was, um es jetzt für ihn in seiner Sprache zu sagen, was mich auch unfrei machen kann. Ne? Dass ich merke, etwas in die Richtung zieht mich mehr an. Und dann gibt es ein riesen Hauptproblem, in Anführungsstrichen Problem. Misha hat keinen großen Leidensdruck. Das heißt, er ist ein Mann, er ist ein gut aussehender Mann, er steht im Leben und so weiter. Ja, es läuft bei ihm. Das heißt, er hat keinen hohen Leidensdruck. Und dann kannst du auch Menschen schwierig unterstützen in Transformationsprozessen. Ja, das heißt, wo es keinen Leidensdruck gibt, wo es keinen Schmerz gibt, sind wir eigentlich unbewusst nie bereit, irgendwie eine große Veränderung zu gehen. Und das ist ja auch okay. Ja? Also das kann sich im Leben nochmal zeigen, in Entwicklungsprozessen, dass da nochmal eine Sehnsucht auftaucht bei ihm und so weiter. Ja. Aber das ist auch, was die Arbeit mit ihm komplexer macht, ne? Weil wir brauchen, um irgendwo hinschauen zu wollen oder etwas verändern zu wollen, brauchen wir einen gewissen Teil von Leidensdruck. Und das wäre die eine Variante. Die andere Variante, wenn man mit ihm arbeiten würde, wo man ihn vielleicht abholen könnte, ist, wenn er merkt, hier passiert innerlich etwas in mir. Also ich entdecke etwas in mir, was mich neugierig macht. Ich entdecke etwas, was mir einen neuen Raum eröffnet. Ja? Also und die wichtigste Erfahrung, die Misha machen müsste in einer Sitzung, ist die Erfahrung, hier vollkommen da sein zu dürfen, dass da kein Gegenüber ist, was ihm irgendwas einreden will, was ihn verändern will, weil das ist ja der Urschmerz seines Lebens und der Urschmerz für ihn in Bindung und Beziehung. Und es bräuchte quasi diese Erfahrung, ich darf ich sein, vollkommen in Kontakt und dass jemand, der mich nicht immer so wegflutschen lässt, ja, der mich trotzdem mal bei den Aspekten hält, die vielleicht gerade wichtig wären, wo ich so von alleine nicht hinschauen würde. Und ne, Stefanie Schall sagt es auch an einer Stelle, es ist schwierig, jemanden an der Stelle so zu begleiten, ne, weil derjenige eben genau diese Strategien hat, ne, dass er eloquent sprechen kann, dass er eben wenig Leidensdruck hat, dass er immer ausweicht und weil er dich selber davon überzeugt, hey, bei mir ist alles perfekt. Ne, so, und du merkst nur im Gegenüber irgendwas, wenn man solche Klienten begleitet, irgendwas zieht sich in mir dann zusammen. Deswegen, das ist nicht 100% stimmig. Irgendwas fehlt ja an der Stelle. Das ist irgendwo zu extrem in eine Richtung.
Der Zeit, bis ich auch mit einer Frau zusammenkomme, wo der Zeitpunkt passt und auch der Kontext, in dem wir uns zusammen befinden.
Genau. Und das, was er jetzt noch am Ende beschrieben hat, ist eine strategische Lösung. Also die Idee, ich bin halt, wie ich bin. Irgendwann wird schon der richtige Zeitpunkt kommen, wo dann die Frau kommt, mit der alles passt. Und solche Themen haben wir super häufig im Coaching. Das ist halt, gerade wenn Klienten wenig Leidensdruck haben, haben sie immer die Fantasie, es hängt nur damit zusammen, ich habe noch nicht die passende Kombination gefunden. Und wenn dann der Zeitpunkt kommt, dann. Und Misha ist ja trotzdem noch sehr jung, ne? Das heißt, da ist noch genug Zeit, das auszuprobieren, aber häufig ist das nicht die Antwort, weil ich lerne dann immer verschiedene kennen und ich merke immer wieder, irgendwie das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, und es braucht dann häufig ein paar Loops oder auch, dass man nochmal älter wird, dass man irgendwie so eine Torschlusspanik bekommt, dass man merkt, okay, warte, jetzt wiederholt sich das Muster schon sehr oft, weil was ich immer grundsätzlich Klienten sage, dass wenn du halt bei ungefähr 2 bis 3 Partnern eine ähnliche emotionale Grunderfahrung machst, dann hat es mit dir zu tun. Das heißt, wenn du bei 2 bis 3 Partnern merkst, irgendwie matcht das hier nicht wegen ähnlichen Aspekten. So. Und dann ist es immer eine eigene Dynamik, die wir mitbringen, die halt auch nicht durch einen guten Partner zwingend gelöst wird. Es kann sein, es gibt immer Partner, die kompatibler sind, mit denen es leichter ist, aber darauf würde ich an seiner Stelle nicht zwingend warten, ne, sondern immer eher gucken, okay, warte mal, was ist das, was ich dazu beitragen kann? Ja? Wir springen jetzt mal vor in Mishas ein bisschen mehr Kindheit und Schulerfahrung, weil er dort natürlich auch Sachen beschreibt, die sehr, sehr typisch sind für Bindungsängstler. Und wir müssen halt hier Sachen auch wieder separieren. Ne? Bindungsangst ist ein Konzept, ne, was eine bestimmte Art beschreibt, wie ich Beziehung und Bindung erlebe. Ja, wir müssen auch häufig das da separieren und nicht sagen, okay, das ist einfach eine Diagnose, die ich jemandem entgegenklatsche. Und man muss auch immer sagen, Menschen befinden sich in einem Spektrum. Das heißt, sie sind nicht entweder Bindungsangst oder Verlustangst, ne, sondern sie sind da ich beschreibe das immer wie so eine Skala, auf der sie sich befinden. Und Mischa schon mehr auf der Skala Bindungsangst. Was jetzt aber fehlt, ist natürlich auch all die Aspekte, wo er in Bindung und Beziehung geht. Und sowas müsste man dann auch aktiv in der Sitzung beobachten. Die haben ja jetzt gar keine richtige Sitzung miteinander, sondern es ist so ein Mix aus Sitzung und Austausch. Aber man müsste auch sehen, okay, wie sehr kann er sich auf Kontakt einlassen innerhalb der Sitzung. Und wie man das feststellen würde, ist, immer wenn man an emotionale Punkte kommt, wie lang kann er diesen emotionalen Zustand fühlen, wahrnehmen, halten oder wie sehr kann er den überhaupt fühlen und zulassen. Also wie sehr kann er im Kontakt mit sich bleiben. Das wäre ein wichtiger Indikator. Und auch hier sehen wir häufig innerhalb des Podcasts, dass wenn es emotional wird, dass dafür kaum Raum ist und er geht weiter. Und wie gesagt, man muss halt disclaimen, wir wissen nicht, hat das jetzt nur mit dem Podcast-Interview zu tun oder wäre das auch in Coaching-Sessions der Fall. Meine Hypothese ist, dass es auch in Coaching-Sessions vorkommen würde. Vielleicht nicht so extrem, aber dass es auch da wäre. Ja? Also gehen wir mal ein bisschen vor in Mishas Schulzeit, glaube ich, ist das.
Nichts einfach mal so akzeptiert, war schon dort autonom, extrem, also auch geistig autonom im Sinne von, wenn ich es nicht verstehe, dann macht es keinen Sinn und dann kann ich es nicht ausführen. Also eine Inability to obey, also ich war nicht in der Lage zu folgen. Und das ist ja auch ein Grund, warum mein Lebensstil mich heute so frei macht, weil ich halt gesagt habe, okay, wenn ich halt, das ist wie ein ADHSler, der versucht, die Steuererklärung auszufüllen, der kann das jetzt jedes Jahr sich zwingen dazu und fast einen Nervenzusammenbruch kriegen und er kann halt sagen, er findet einen Weg, das nicht mehr machen zu müssen, so.
Ja, ADHS ist natürlich eine krasse.
Und die tauchen jetzt nochmal in ADHS ein, das will ich jetzt mal den Part skippen, aber nur halt diese kleine Sequenz aus der Schule, ja. Oder auch wie Mischa schon früh das Leben wahrgenommen hat, ne? Also dieses, die sagen mir etwas und ich entscheide, was ich machen möchte. Und da muss man eben sagen, es gibt auch immer eine charakterliche Präferenz. Das heißt, was wir, wie ich das immer sagen würde, ist halt, uns sind gewisse Strukturen angeboren. Das heißt, dass Mischa zum Beispiel, wenn er immer viel Erwartung von außen bekommen hat, hätte das unterschiedlich sich verarbeiten können. Er hätte zum Beispiel in den Perfektionismus gehen können, dieses, ich mache alles perfekt, so wie ihr es haben wollt. Er hätte eine starke Anpassung gehen können. Ich versuche so zu sein, wie ihr mich haben wollt. Oder, was er eben gewählt hat, er sagt einfach, ich rebelliere, ich mache das nicht mit, ne? Ich entscheide hier, was ich mache. Ihr habt nicht über mich zu bestimmen. Ich bin frei, ja, und gehe in diese Rebellion, in den Kampf. Ne? Und das können wir uns nicht aussuchen, wo wir hinneigen, ja, sondern das hat einfach auch eben mit, in meinen Augen, auch mit genetischen Präferenzen zu tun, ne? Was mir so ein bisschen wortwörtlich mit in die Wiege gelegt wurde. Das erstmal so ein bisschen als Eindruck hier zu Mischa. Nun möchte ich mal mehr auf die dieses therapeutische Setting oder die, sage ich mal, die Unterbrechung oder die Fragen, die Stephanie Stahl mit reinbringt. und weswegen das an mancher Stelle problematisch wird. Da spulen wir jetzt an einen Punkt vor, wo die beiden in einen leichten Konflikt kommen miteinander und wo man dann gut gewisse Aspekte hier feststellen und beobachten kann.
Ja, die denken auch gar nicht so in dieser Kompromiss-Wording. Weißt du, ich habe nie gesagt, eine Beziehung bedeutet, so viel Kompromisse einzugehen, weil ich habe immer im tiefsten Inneren gedacht, ist ja sowieso alles verhandelbar und auch in der Beziehung bin ich ein freier Mensch und wenn ich irgendwas machen will, was mir besonders wichtig ist, dann kann ich das auch machen, ob das meinem Partner jetzt passt oder nicht.
Da muss ich auch nochmal kurz einen Satz zu sagen zu dem Part, weil was er eben davor eben, ging es eben über diese Thematik, ne, dieses Kompromisse eingehen müssen in Beziehung und ich will keine Kompromisse eingehen, ja, und was sie eben sagt, so ja, das ist spannend, ist eben, wie Misha das Ganze verarbeitet in seinem System und dass sie das ganz anders erlebt in Beziehungen. Ne? Und das ist auch ein Teil, was wir uns immer sehr tief anschauen im traumasensiblen Beziehungscoaching. Also immer die Frage, wie verstoffwechsle ich quasi etwas? Ne? Wie verstoffwechsle ich zum Beispiel Wünsche und Bedürfnisse in einer Beziehung? Löst es in mir aus, dass ich das machen muss? Löst es in mir aus, dass ich das abwehre? Weil diese Bewegung, die dort stattfindet, ja, die ist nicht einfach nur durch Zufall da, ne? Sondern das ist eben ein Teil von meinem erlernten Bindungssystem. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um halt eben zu gucken, ist das wirklich die Verhaltensweise, die für mich dienlich ist oder hilfreich ist? Oder gäbe es noch andere Möglichkeiten, darauf zu reagieren, die vielleicht für mich konstruktiver, verbindender wären? Ja? Also das wäre auch nochmal ein spannender Part. Da tauchen die jetzt aber nicht zwingend ein, sondern wir gucken mal, wo die beiden jetzt landen.
Was sind denn jetzt so für dich so die typischen Erfolgsstories von Bindungsängstlern? Also was haben die denn plötzlich gemacht oder gelernt zu fühlen emotional, dass die sich dann auch in so einer Beziehung glücklich gefühlt haben?
Naja, die sind erstmal mit sich selbst in Kontakt gegangen. Ich weiß ja nichts über dich. Du hast mir ja eigentlich auch noch nicht viel erzählt. Also ich weiß nicht, wie deine Kindheit war. Also du bist halt Spitzenmeister am Reden. Ich glaube, du könntest auch jeden überzeugen und alles. Also ich merke so, ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Weil wenn du sagst nicht so und so, ich glaube, ich habe da ein Thema und dann können wir da ein bisschen tiefer tauchen, sondern du sagst, ist alles tippitoppi, ich habe mich nie so wohl gefühlt wie jetzt. Das ist ja auch super. Aber dann brauchen wir doch eigentlich auch über Bindungsangst nicht unbedingt zu reden, oder?
Ja, doch, weil ich glaube, dass ganz viele Leute, die diese...
Also man merkt halt einfach hier, es kippt an der Stelle. Ne? Und es ist jetzt nicht falsch, was Stefanie macht. Ne? Man kann auch einfach mal kurz sagen, so hey, du, ne, wir sind hier für dich. Ne? Was möchtest du genau? Ich weiß jetzt nicht genau, was du hinaus willst. Was ist das, was du hier willst für die Sitzung? Ne? Das heißt, dass man so ein bisschen auch diese Frustration, die irgendwann aufkommt, auch so kommunizieren kann. Ja? Aber merkt halt einfach hier, kommen wir an Grenzen an der Stelle. Ja, ich spule mal hier nochmal ein bisschen vor.
Wenn das jetzt ein Klientengespräch wäre, dann müsste ich mir sofort und schon lange was einfallen lassen, aber es ist kein Klientengespräch, um das Gespräch anders zu gestalten. Weil ich glaube, es ist auch für die Zuhörer, habe ich so das Gefühl, anstrengend. Weil die denken, die Stahl will dem ständig was einreden. Was soll denn das? Die geht mir total auf die Nerven. Der Micha ist doch komplett rund. Wahrscheinlich haben schon viele sowieso auf den Ausknopf gedrückt. Und wir so im Grunde genommen gegeneinander anlaufen. Und deswegen nehme ich jetzt auch komplett den Druck raus. Ich meine, dein Leben ist doch wunderbar. Ich weiß es nicht. Ich sag dir, ich kann dir nur sagen, Bindungsängste haben Erwartungsallergien, die können damit nicht gut umgehen, die mussten sich oft als Kinder schon zu viel anpassen. Deswegen haben sie so eine Art inneren Rebell in sich entwickelt, der prinzipiell eher erstmal dagegen ist. Und sie haben sich in ihrer Autonomie in der Regel sehr gut eingerichtet. Sie sind ihre eigene Insel. Und diese Insel zu betreten ist nicht leicht, beziehungsweise wenn eben nur. Und danach suchen die Bindungsängste ja auch immer nach, wenn es angeblich der perfekte Partner ist. Denn je perfekter er passt zum eigenen Leben, die perfekte Frau mit genau demselben Lebensentwurf, die noch Granate aussieht, noch super intelligent ist und die Liste der Ansprüche ist lang.
Also das ist ja auch so das, was ich bei Frauen sehr oft höre, diesen perfekten.
Und hier merkt man halt einfach, wie das kippt. Und hier möchte ich auf einen gewissen Punkt eingehen, was halt der Fehler ist im Laufe des Podcast-Interviews oder der Sitzung. Was in meinen Augen natürlich auch damit zusammenhängt, dass es diese Interview-Konstellation ist, dass Stefanie halt einfach ihm viel gesagt hat, was ist, was sein kann. Ne? Das heißt, viele Interpretationen von dem, was sie von ihm gehört hat, ihm oder Analysen ihm so ein bisschen hingeworfen hat. Und was das Problem ist, bei Menschen, die eine starke Autonomiebewegung haben, deren Grundschmerz ist, dass sie nie dafür gesehen wurden, wer sie wirklich waren, dass sie niemals in ihrer eigenen, in ihrem Bedürfnis, in ihrer Individualität und ihren Grenzen gesehen wurden. Das heißt, der Schmerz ist, dass permanent ihre Umwelt auf sie projiziert hat und sie nicht wirklich wahrgenommen hat. Ja? Das ist, was sie seit der frühesten Kindheit mit sich so rumtragen. Und deswegen ist quasi einer der größten Fehler, die du machen kannst, wenn du mit den Menschen in Sitzung arbeitest, ist ihnen genau einfach alles Mögliche hinzuwerfen, ja? Weil du nur auf Ablocken triffst. Ja? Sondern was viel wichtiger wäre, ist, dass sich schon viele der Ideen, die Stefanie über ihn hat, teilt. Aber man muss das in einem Fragekontext machen. Man muss denjenigen dabei unterstützen, selber diese Sachen für sich zu entdecken und zu finden. Und da gibt es auch Momente, wo er quasi abweichen würde von Fragen, nicht wirklich direkt darauf antwortet. Das ist natürlich auch ein Teil, dann dran zu bleiben und so weiter. Aber die verlieren sich an der Stelle, weil es quasi in so eine Direktkonfrontation geht. Und dann bleibt ihm in seiner Bewegung nichts anderes übrig, als meistens auszuweichen, ne? Und da jetzt nicht genauer reinzugehen in das Ganze. Ja? Und dadurch verlieren die sich an der Stelle.
Also das ist auch, glaube ich, das, was ich selbst auch merke, dass ich da auf jeden Fall spüre, dass wir allgemein gerade in einer Gesellschaft aufwachsen, wo wir alles sehen, mehr denn je, und deswegen auch viel höhere Ansprüche haben. Obwohl es uns besser geht denn je, wachsen unsere Ansprüche und unsere Erwartungen proportional, überproportional hoch. Und da sehe ich ein gesellschaftliches Thema. Ich möchte jetzt aber trotzdem bei mir bleiben und noch einmal kurz etwas mit dir teilen, was ich auch noch nicht auf dem Podcast geteilt habe. Das ist ziemlich frisch, das ist 2 Monate her. Und zwar, vielleicht hilft dir das nochmal, weil eben du weißt jetzt nicht viel, das stimmt, aber ich habe schon so viel geteilt in diesem Podcast, dass es mich manchmal auch langweilt, immer wieder die gleichen Geschichten von meiner Kindheit zu erzählen. Aber das ist frisch.
Das ist jetzt nur ausgerechnet blöd für das Gespräch mit mir. Das wäre nun genau das Gespräch, wo es nötig gewesen wäre, weißt du, weil das ist das, wofür die Psychologen da sind, um die dicken roten... Aber du müsstest es ja auch selber wissen. Na, du hast ja jetzt nicht einmal gesagt, ja, das stimmt oder das stimmt nicht. Also ich kriege da ja auch keinen Fuß bei dir in die Tür. Du hättest ja jetzt auch mal sagen können, ja stimmt, ich musste mich tatsächlich daheim viel anpassen und ich habe eine Anpassungsallergie. Oder sagen, nee, stimmt nicht, Steffi, bei mir war das ganz anders. Genau.
Und was sie hier beschreibt, ist ein Phänomen, was du häufig mit Menschen mit der Struktur im Kontakt erfährst. Nämlich du versuchst auf irgendeine Weise in Kontakt zu treten, das ist das, was sie sagt, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen, aber du triffst auf Abweisung. Ne? Und das machen das Gegenüber unbewusst, das macht niemand extra. Das heißt, der denkt sich nicht so, ah, ich sage hier jetzt nichts dazu, sondern das ist wie so ein Teil des eigenen Mechanismus, dass man die Aussagen hört und sie wie nicht auf sich bezieht oder die vorbeiziehen lässt, ja? Und gar nicht davon emotional berührt wird. Das heißt, denen fällt es wirklich schwer, wirklich sich, dass da emotional etwas landet. Da muss man sich bewusst für entscheiden. Und auch ich muss auch hier wieder disclaimen, ja, auch bei Misha, dass ich nicht ihn persönlich kenne oder nicht genau weiß. Ne? Das ist einfach nur so ein bisschen ein Eindruck davon und natürlich einfach allgemein, was man bei Menschen, die bindungsängstlich sind und Autonomiestrukturen haben, sieht und beobachtet.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Streit mit meiner Mutter, weil sie das Gefühl hatte so, hey, in meinem Haus gelten meine Regeln und ich habe immer rebelliert. Das kann ich sagen. Also ich war immer ein krasser Rebell. Ich habe auch gelogen, ich habe Sachen für mich behalten, damit ich das machen konnte, was ich wollte. Deswegen habe ich auch in meinen Beziehungen oft gelogen. Ich habe auch in meiner letzten Beziehung meine Ex-Freundin betrogen. Das ist, wie gesagt, das habe ich auch alles schon geteilt.
Sag mal, Micha, das erzählst du mir jetzt, ich habe deine Podcasts nicht alle gehört.
Ich weiß.
Genau. Und das ist natürlich auch witzig, ne, dass er das jetzt, also witzig, ne, dass er das so beiläufig erzählt, ne, weil man sieht hier immer so eine Diskrepanz, weil er, darauf gehen sie auch gleich ein, ne, dass er erzählt hat, ja, ich hatte 5 Jahre aber eine tolle Beziehung und dann auf einmal kommt raus, ja, es gab den Seitensprung und je tiefer man dann meistens bohrt mit den Menschen, merkt man halt, dass im Laufe der ganzen Beziehung es immer Punkte gab der Irritation. Und immer Punkte, wo sie es zurückgehalten haben. Also das ist halt eigentlich eine der Hauptbewegungen bei Menschen, die diese Autonomiebewegung haben oder das Bindungsängstliche, dass sie unbewusst Sachen zurückhalten. Sie lügen nicht, ja, sondern sie halten Sachen zurück. Ja. Und das meistens einfach eben, weil sie den anderen nicht verletzen wollen, weil sie sich nicht schuldig machen wollen, ne, weil sie die Beziehung nicht strapazieren wollen und sie sowieso diese Tendenz kennen, damit ich sein kann, muss ich das verdeckt leben. Und das ist auch, was er kurz angedeutet hat von seiner Kindheit. Ne. Das heißt, er hatte auch hier natürlich die Bindungserfahrung zur Mutter. Und die Mutter hat ihm früh schon die Erfahrung gegeben, Misha, wenn du bist, funktioniert das Ganze hier nicht. Ne. Entweder du spielst nach meinen Spielregeln oder gar nicht. Und es gibt Kinder, die kommen damit besser zurecht, aber wenn ich eben, was ich schon erwähnt habe, an sich schon diese genetische Voraussetzung habe, dieses stark Autonome zu sein, es ist natürlich eine Grenzerfahrung, die ich da als Kind mache. Und dann lerne ich genau diese Grundüberlebensstrategien, die Misha beschreibt, ne? Dieses Verdecktleben, Sachen zurückhalten, Lügen. Und ich bin mir sicher, dass wenn man Misha fragen würde, würde er sich als einen sehr, sehr wahrhaftigen Menschen beschreiben. Da bin ich mir auch sicher. Es ist nämlich viel mehr, was dann als Erwachsener häufig entsteht, dass ich gar nicht mitkriege, an welcher Stelle ich mich belüge oder zu Sachen keinen Kontakt habe. Das ist das, was es so schmerzhaft macht oder auch so herausfordernd, dass es dann nicht mehr so ein aktives Zurückhalten wird, sondern unsere Überlebensstrategien können so verkapselt werden, dass ich es manchmal gar nicht merke, dass ich jetzt gerade eigentlich was verdecke, nicht wirklich von mir zeige, zurückhalte. Ja? Das ist eben auch gerade die Herausforderung in der Begleitung, genau diese Stellen zu finden und dort einzutauchen mit dem Klienten.
Weil das habe ich mir gedacht, weil du hast es eben so dargestellt, wie wenn 5 Jahre eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wären. Und jetzt kommst du damit raus, nein, ich habe gelogen, ich habe betrogen. Das sind ja alles diese typisch bindungsängstlichen Manöver. Man ist eben nah und doch so fern. Nah und doch so fern. Also man ist da, aber eigentlich ist man nicht wirklich da. Eigentlich ist man nicht wirklich committed.
Ja. Und was für mich einfach nicht hilfreich ist, ist ihm die ganze Zeit das Konzept um die Ohren zu hauen, weil, ohne dass ich jetzt auch Stefanie genauer kenne, aber ich merke oder meine bei ihr, oder ich hatte die Hypothese, dass die in irgendwo ein Gräuel hat gegen Menschen mit Bindungsangst. Also, dass es da ein Urteil darüber gibt. Und das kann sein, weil wir selber Verletzungen in dem Bereich erlebt haben, weil es natürlich auch, wenn man objektiv darauf schaut, ist es total schade, wenn Menschen diese Bindungsangst haben, weil sie dadurch auch andere verletzen, Schaden anrichten. Ne? Und dass es da so ein Wut oder ein Ärger über diese Strategie gibt. Aber wenn wir das für uns innerlich unbewusst oder bewusst haben, beginnen wir das auf unsere Klienten gegen zu übertragen. Das heißt, dass sie in einen subtilen Vorwurf geht zu Misha. Und das triggert natürlich total seinen Schmerz, ne? Dass er immer die Erfahrung macht, ich bin der Schuldige, ich bin der Falsche, ne? Mit mir stimmt hier irgendwas nicht. Und da muss man halt so achtsam sein, das nicht zu titulieren als, das ist Bindungsangst, das ist ganz typisch dafür, sondern halt neutraler darauf zu schauen, eben zu gucken, wie gestaltest du dir deine Innenwelt. Und das ist uns auch gerade wichtig beim traumasensiblen Arbeiten, dass wir nicht mit so viel mit Symptomen oder mit irgendeiner Weise Diagnosen arbeiten, sondern das mehr als Teil der Überlebensstruktur schauen und eher neugierig darauf sind, wie erlebst du die Welt, wie gestaltest du das Ganze? Das heißt, einen offenen, liebevollen Raum eröffnen, damit dort die Klienten sich sicher fühlen können und öffnen können und eben gerade Zugang bekommen zu den Teilen in sich, die sie in der Kindheit unterdrücken und wegsperren mussten. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel bei Menschen, die unter Bindungsangst leiden, sind diese Anteile, die einfach gehalten werden wollen, die Verantwortung abgeben wollen, die auch mal abhängig sein wollen von jemandem, ne, die es nicht alleine schaffen wollen, die es nicht alleine tragen wollen, die sich geliebt fühlen wollen, die sich wertvoll fühlen wollen, unabhängig davon, wer sie sind und was sie leisten. Das sind so ganz viele tiefe Aspekte, die gesehen werden und auftauchen wollen. Ne? Und dafür braucht es aber auch einen Raum, wo die Stück für Stück sichtbar werden können. Ja? Gut, das jetzt erstmal soweit hierzu, ja, als kleiner Exkurs. Und du kannst mir gerne mal deine Perspektive darauf schreiben in die Kommentare und natürlich auch, wenn du Fragen dazu hast oder dir öfter so ein Format wünscht. Zum Abschluss hier eben nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ja. Also bei Bindungsängstlern ist halt häufig die Herausforderung in der Zusammenarbeit mit ihnen, dass sie halt eben wenig Leidensdruck haben und dadurch halt meistens einfach gut zurechtkommen im Leben. Deswegen ist es auch, dass wir Klienten wie Misha selten in einem Coaching oder gerade im Beziehungscoaching oder so etwas sehen. Das sind eher Menschen, die eher so Richtung Erfolgscoaching gehen würden und sowas. Dazu haben die eher eine Resonanz. Und meistens, wenn es um therapeutische Themen gehen, verletzliche Themen, haben sie eigentlich schnell das Gefühl, das reicht, das brauche ich nicht, das habe ich für mich geklärt, weil die einfach durch ihre Strategie dieses ich schaffe das alleine in sich haben und dadurch halt dieses Hilfe von außen bekommen, dass jemand da ist, der sie unterstützt, fast für sie bedrohlich ist, unangenehm ist und quasi das ganze Setting des Coachings schon komplett konträr ist zu deren Überlebensstrategie. Und deswegen ist häufig für diese Menschen und dass so Schicksalsschläge bei ihnen etwas öffnen. Und ich glaube auch, dass die Trennung damals von der früheren Partnerin von Misha so ein Zeitpunkt war, wo er dafür mehr offen wurde. Und auf der anderen Seite kommt halt eben Stefanie Stahl sehr aus dem Verhaltenstherapeutischen. Und da haben wir halt immer eher die Tendenz, dieses Überstülpen, des Analysierens, des Sachen zusammenfädeln. Und das ist für manche Klienten auch hilfreich und super, Orientierung zu bekommen. Aber gerade für Menschen mit der Struktur, wie wir es hier gesehen haben, ist es absolut kontraproduktiv, weil die dann immer in der Abwehr landen. An der Stelle mag ich dich auch gerne einladen, wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest. Wir bieten natürlich auch eine Ausbildung an zum Beziehungscoach. Du findest dazu die Links und die Info direkt hier unter diesem Video. Und bald findet eben auch das neue Online-Seminar vom verletzten Kind zum beziehungsfähigen Erwachsenen statt, wo du gerne kostenlos dabei sein kannst, wo wir tiefer eintauchen, wie arbeiten wir mit diesen Themen, wie lösen wir diese Themen für uns. Und deswegen melde dich unbedingt an. Wie gesagt, den Link dazu findest du auch hier direkt unter diesem Video. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, teile das Video natürlich, schick's Misha zu, damit er auch gerne mal reinschauen kann. Ja? Und ansonsten eben ein großes Dankeschön auch an Misha und Stefanie Stahl. Der ganze Podcast ist natürlich auch hier unter dem Video verlinkt, dass du selber auch nochmal reinschauen kannst und nochmal eine Perspektive auf das Ganze bekommen kannst. Ansonsten denk dran, den Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns wieder dann nächste Woche im nächsten Video. Und natürlich Daumen nach oben nicht vergessen für das Video. Also ich freue mich auf dich. Bis dahin, alles, alles Liebe, dein Emanuel.